Dann begrüße ich Sie ganz recht herzlich zum letzten Vortrag in diesem Track rund um Web-Applikationen. Jetzt nochmal aus einer etwas anderen Sicht. Wir haben eben die Betrachtung gehabt, dass klassische Webseiten eventuell offline wandern. Jetzt wäre andersrum vielleicht die Überlegung, wandern denn die Applikationen, die wir kennen, mittlerweile vielleicht eher in Richtung Web. Das wollen uns die beiden Referenten Jan Jamacik und Damian Klinert einmal an einem Selbstversuch näher bringen. Bitte schön.
Genau. Okay, super. Schön, dass zu dieser späten Stunde noch so viele gekommen sind. Also ich habe gehört, unten wird schon abgebaut. Also vielen Dank erstmal, dass Sie erstmal überhaupt Interesse haben. Und worüber wollen wir reden? Die Frage, mit der wir uns beschäftigt haben in einem Selbstversuch, ist, ob native Anwendungen ins Internet wandern. So. Und dazu erstmal eine ganz wichtige Frage. Was sind überhaupt Web-Anwendungen? So. Hier mal einen Screenshot aus dem Chrome Web Store. Aber ich denke mal, jeder von Ihnen kann irgendwas mit dem Begriff Web-Anwendung anfangen. Wer hat das noch nicht gehört? Also wem sagt Web-Anwendung irgendwie überhaupt nichts? Ah, okay, sehr gut. Dann brauche ich es ja gar nicht so ausführlich zu erklären. Das beste Beispiel für Web-Anwendungen ist zum Beispiel Google Text und Tabellen. Ich denke mal, jeder hat das irgendwie schon mal angewendet. So. Diese Web-Anwendungen hier oben sind noch so ein paar mehr typische. Wir haben zum Beispiel Google Mail, werden bestimmt auch einige kennen, und sogar Google Docs, auch Google Docs ist vorhanden. Vor kurzem hat Google ein Projekt bekannt gegeben, zusammen mit dem Chrome Browser, nämlich Googles Chrome OS, das Betriebssystem von Google, was im Grunde eigentlich nur der Chrome Browser auf einem Linux-Kernel ist. Wir fanden das ganz interessant, dass man quasi den Schritt dazu geht, zu sagen, wir bauen ein Betriebssystem, was einfach nur ein Browser ist. Wie sind die überhaupt dazu gekommen und was ermöglicht die dazu, sowas zu machen? Vorher mussten einige Entwicklungen passieren, gerade so in der Technik, die dafür sorgen konnten, dass Anwendungen wie Google Text und Tabellen überhaupt funktionieren konnten. Und ich habe da jetzt mal so ein paar Buzzwords aufgelistet, aber ich denke mal, JavaScript, HTML5 und CSS3 sind so die elementaren Dinge, um die es da geht. Wir hatten eben schon einen super Vortrag über Offline, also HTML5 Offline. Und das spielt natürlich da auch eine wichtige Rolle. Gleichzeitig gibt es eine Entwicklung hin zu mehr Web-Anwendungen, auch auf Smartphones zum Beispiel. Hier sind noch so ein paar andere Sachen wie Frameworks oder Ruby on Rails oder Node.js, die alle irgendwie eine Rolle spielen. Viele von den Buzzwords hier werdet ihr sicherlich schon gehört haben. Jetzt kann man sich fragen, was sind überhaupt die Vorteile? Warum entwickelt man Web-Anwendungen und bleibt nicht bei den nativen Anwendungen und funktioniert? Warum entwickelt man sowas wie ein Google Text und Tabellen, wenn es auch ein Open Office Text und also Open Office Anwendungen gibt? So, es gibt da eine Reihe von Vorteilen und von Nachteilen von diesen Web-Anwendungen. Und der erste ganz, ganz große Vorteil ist eigentlich die Datensicherung. Sobald ich zu Google Text und Tabellen gehe, brauche ich mir als Benutzer überhaupt keine Sorgen mehr darüber machen, wo meine Daten liegen. Also sie können irgendwie, mein Notebook kann mir runterfallen, es kann mir geklaut werden. Ich komme selber immer wieder an meine Daten ran, sie sind nie weg. Ich muss nicht selber irgendwie ein RAID-System installieren bei mir zu Hause oder sowas, womit quasi auch der Laienanwender seine Daten irgendwie gesichert hat und nicht auf einmal alle Fotos verliert oder alle Rechnungen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass man keine Updates manuell installieren muss. Das heißt, wenn wir eine Web-Anwendung verwenden, dann wird da automatisch geupdatet im Hintergrund, ohne dass wir es merken, und wir benutzen immer die neueste Version. Wir haben gar nicht damit zu kämpfen, mit so uralten Versionen wie zum Beispiel Windows XP, das ja immer noch einen großen Marktanteil irgendwie hat, sondern das können wir als Entwickler damit umgehen. Außerdem haben wir einen ganz großen Punkt, nämlich die Nutzerfreundlichkeit von Web-Anwendungen. Dadurch, dass wir unsere Anwendungen quasi ins Internet stellen, können wir sie auf allen Geräten, also wir können sie auf allen Geräten benutzen, das ist auch der letzte Punkt, Hardware-Unabhängigkeit. Wir können, es ist egal, mit welchem Gerät der Benutzer sich letztendlich anmeldet, er kann von überall aus gleich auf seine Daten zugreifen, egal ob er jetzt ein Tablet in der Hand hat oder ob er jetzt ein Notebook hat oder seinen Desktop-PC. Und dann ist da noch ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil von Web-Anwendungen, nämlich die sogenannten Mehrwertdienste. Und die Zusammenarbeit. Also es gibt so Software wie Google Text und Tabellen, die ermöglicht es mir, ein Dokument zu erstellen, Ich muss mich nicht darum kümmern, das irgendwie zu speichern oder irgendwie in ein Dateisystem abzulegen. Das passiert irgendwie alles von alleine. Und wenn ich möchte, dass jemand anderes das sieht, kann ich den einfach über seine E-Mail-Adresse einladen. Ich muss mich nicht mehr damit auseinandersetzen, ob mein Computer jetzt die ganze Zeit anbleiben muss oder so. Oder ich muss kein Netzwerk aufbauen, sondern das passiert alles von alleine über Benutzerkonten. Es gibt eine, das ist zum Beispiel Kollaboration. Also es gibt noch viele andere Mehrwertdienste, zum Beispiel Evernote. Wenn man da Dokumente einscannt und reintut, dann werden die im Hintergrund von einem Server ausgewertet und lesbar gemacht, sodass wir sie durchsuchen können, auch Handschriftsnotizen. Das würde natürlich so nicht gehen auf unseren eigenen Computern, weil wir alle kein eigenes Rechenzentrum zu Hause haben. Natürlich hat das Ganze auch Nachteile und das dreht sich eigentlich vor allem um die Punkte Datenschutz und Intransparenz, weil wir wissen eigentlich nie so genau, wo liegen unsere Daten da? Liegen sie in Deutschland? Liegen sie in Amerika? Unter welchem Gesetz liegen sie? Und wie können wir sie finden? Das ist ein ziemlich großes Problem, gerade bei sensiblen Daten. Man würde zum Beispiel nicht wollen, dass unser Anwalt alle seine Klientendaten oder so irgendwie in so eine Web-Applikation schmeißt und die dann irgendwie in Amerika landen und wir keine Ahnung haben, was damit passiert. Wir haben gleichzeitig so ein bisschen den Kontrollverlust, weil wenn man eine Web-Anwendung hat, kann es sehr schnell passieren, dass sich unser Dokument beispielsweise oder unsere Daten irgendwie weitergegeben werden, weil wir vielleicht einen falschen Haken gesetzt werden. Mit Dropbox gab es da zum Beispiel vor einiger Zeit so ein Problem, dass Benutzer nicht wussten, ob ihre Dokumente jetzt öffentlich zugänglich sind oder nicht. Deswegen der Punkt Kontrollverlust. Und ein weiterer großer Nachteil ist die unterschiedliche UI, also ein anderes Benutzerinterface. Denn normalerweise ein großer Vorteil beispielsweise von so einem iPhone ist, alle Applikationen sehen ungefähr gleich aus. Ich weiß, dass sie gleich aufgebaut sind. Oben links ist irgendwie, kann ich irgendwie immer zurückgehen. Und wenn sich das einmal eingebürgert hat, dann finde ich mich sehr schnell zurecht in einem Gerät. Mit diesen Web-Anwendungen haben wir diese Vorteile aber nicht, weil auch plötzlich alles komplett anders aussehen kann und es keinen gemeinsamen Rahmen mehr gibt. So. Und dass das tatsächlich auch von den Kunden nachgefragt wird, kann man auf dieser Grafik sehen. Die Anzahl der Benutzer, also die Anzahl der Web-Anwendungen steigt kontinuierlich und die Anzahl der Benutzer vom Google Chrome Web Store steigt auch kontinuierlich. Das heißt, es ist auf jeden Fall Interesse da. Und ausgehend von dieser Grafik, die wir entdeckt haben in einem Blogartikel, haben wir uns die Frage gestellt, wie weit ist die Technik eigentlich schon? Können wir mittlerweile schon ausschließlich Web-Anwendungen einbinden mit Googles Chrome OS, das ja bereits so existiert mit den Chromebooks? Und haben uns dazu entschieden, einfach mal einen Monat lang nur diese Chromebooks zu verwenden und unsere normalen Computer mit allen Programmen, die wir gewöhnt waren und sonst verwenden, die haben wir eben stehen lassen. Und da das hier der Linux-Tag ist, dachten wir uns, wir könnten doch mal, also Chrome OS ist ja Open Source und wir könnten das ja dementsprechend auch mal auf unseren eigenen Computer installieren, parallel dazu. Und jetzt übergebe ich an Jan Jamaschek.
Genau, vielen Dank. Wir kommen dann jetzt etwas zu der technischen Seite und zwar die Installation. Die Idee war so ein bisschen, dass Google Chrome OS ist ja Open Source, einfach mal den Source runterladen und selber bauen und auf dem eigenen Notebook zum Laufen bringen. Da war erstmal eine super Referenz, der Developers Guide zu Google Chromium. Ist wirklich wunderbar alles beschrieben. Man sieht es da auch an der Seite. Es wird wirklich jeder Schritt ganz klein erklärt. Man kann sich da auch ziemlich viele Probleme mit sofort erklären, genau. Kommen wir zu den Voraussetzungen. Also an dem Guide habe ich mich eigentlich auch mehr oder minder orientiert. Voraussetzungen sind einmal ein 64-Bit-Betriebssystem. Ubuntu wird empfohlen, aber wir wissen ja alle, Ubuntu ist letztendlich nur ein Debian vom Kern. Deswegen habe ich jetzt hier auch ein Debian verwendet, gab auch beim Bauen keine Probleme soweit. Und als benötigte Pakete brauchen wir eigentlich nur Git, Curl, SVN und Deport-Tools. Wer kennt Deport-Tools? Ja, das dachte ich mir. Das ist ein Zusammenschluss eigentlich. Das sind nochmal ein paar Skripte, die Git und so ein paar Sachen noch automatisieren. Kann man aber auch sich auch über den Developers Guide da nochmal angucken. Genau, vereinfacht auf jeden Fall später dann die Synchronisation. Wenn wir die jetzt alle haben, kommt zur Konfiguration. Da müssen wir zusehen, dass wir natürlich erstmal das Git konfigurieren. Das heißt, unsere E-Mail-Adresse, Benutzernamen eingeben. Dann brauchen wir den Host, auf dem die Sources liegen. Das ist jared.chromium. Den müssen wir natürlich in unsere SSH-Known-Hosts eintragen. Weiterhin müssen wir jetzt dieses Repo, das ist wie gesagt dieser diese Scripts, die das alles noch vereinfachen, initialisieren. Und da gibt es einen wichtigen Punkt. Man kann da nämlich wählen zwischen Mini-Layout und Full-Layout. Und da sollte man sich dessen bewusst sein. Ich war es mir nicht und dachte mir, ich brauche natürlich das Full-Layout. Hing dann mit einer ungefähr Download-Zeit bei einer 16.000er-Leitung von circa 10 Stunden zusammen. Und das Mini-Layout hätte wahrscheinlich jetzt für den reinen Bild dicke rausgereicht. Und das Gleiche gilt für RepoSync, um dann das Repository zu synchronisieren. Auch das dauert bei mir jetzt jedes Mal über eine Stunde. Also das ist, sollte man sich wissen, ob es einem das wirklich wert ist. Genau, und wenn man dann RepoSync aufgerufen hat und das alles richtig gemacht hat, dann sieht das Output hoffentlich so aus. Oh, man kann es schlecht lesen. Hier sollte jetzt stehen, your sources have been successfully synced. Genau, da komme ich jetzt aber zu einem Punkt, und zwar Probleme bei RepoSync. Und zwar hatte ich es jetzt extra nochmal gemacht, kurz vor dem Vortrag. Und da gab es Probleme mit dem SSL-Zertifikat vom Garrett Chromium. Mir ist leider keine bessere Lösung eingefallen, als temporär einfach mal die SSL-Zertifikate zu deaktivieren. Das gilt einmal für libcurl und für Git. Genau, da diese Skripte, die benutzt werden, da die sehr viel auch mit curl noch nachladen, deswegen sind die beiden Pakete definitiv wichtig. Genau, man sollte nur dran denken, es danach auch wieder zu aktivieren, sonst hat man ja keine SSL-Zertifizierung mehr. Das wäre ja nicht so schön. CH-Root und Vorbereitung. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Es gibt so ein Skript, heißt cross-sdk. Da gibt man sein Sudo-Passwort ein und dann wird einem eine komplette CH-Root-Umgebung für den Build aufgestellt. Wenn man in dieser CH-Root-Umgebung ist, gibt es so eine Board-Variable, die man setzen sollte. Das ist einfach quasi das Build, was man jetzt spezifisch bauen will. In der Anleitung wird x86 generic benutzt. Man kann aber auch jeden anderen Namen benutzen. Also das ist nur zur eigenen Identifikation des Builds letztendlich. Und ja, dann ruft man Setup Board auf den Skript, um ja dann dementsprechend das alle, also die ganzen Pfade vorzubereiten, die Ordner zu erstellen und so weiter. Da sieht dann der Output hoffentlich so aus. Da sieht man dann hier auch schön, da hat er dann hier das nach dem Boardnamen hat er hier die Pfade richtig angelegt. Ja, genau. Jetzt der Build-Ablauf. Wichtig, auch hier gilt jetzt wieder die gleiche SSL-Problematik, weil wir sind jetzt ja in der CH-Root-Umgebung. Das heißt, es sind ja alle, ja, es ist ja eine komplett neue Umgebung. Das heißt, wir müssen auch hier wieder dran denken, bei libcurl und, ja, bei Git natürlich nicht, aber bei libcurl auf jeden Fall, ja, die entsprechenden Flex so zu setzen, dass es wieder, ich glaube, es ist minus minus insecure, damit die SSL-Zertifizierung wieder deaktiviert ist. Genau, dann gibt es die einfachen Scripts, die sind ja eigentlich selbsterklärend, set shared user Passwort, build packages, build image und image to USB. Da gibt es auch noch andere Alternativen, image to VM oder das sind, glaube ich, die hauptsächlichen. Und genau, immer wird die Board-Variable übergeben, halt um das Bild zu spezifizieren. So, dann habe ich hier nochmal ein paar Sample-Outputs. Dann, wenn man das hier hat, das ist jetzt der Build Packages, dann steht dann da auch irgendwann dann, nachdem es monatelang durchrattert. Ja, hier ist auch was sehr Schönes, hier oben sieht man so ein bisschen, diese Skripts haben sehr schöne farbige Ausgaben, also auch wenn mal ein Fehler auftritt, kann man das sehr schnell zurückverfolgen, dann wo es herkommt. So, dann hier haben wir den Build Image. Hier unten sieht man dann schon, da sagt er auch schon hier, hat funktioniert und man kann es jetzt hier mit Image to USB oder hier mit Image to VM halt direkt dann kopieren. Das haben wir dann im nächsten Schritt auch gemacht. Genau, wichtig ist bei Image to USB, dass man da noch im Bedarfsfall halt angibt, auf welchen USB-Stick man es kopieren will, weil er sonst den erstbesten nimmt und komplett platt macht. Das will man natürlich im Normalfall nicht. So, und jetzt hatten wir das schön gemacht. Es hat alles funktioniert. Wir haben echt Zeit reingesteckt. Also bis dahin bestimmt schon gefühlte 2 Tage harte Arbeit des Prozessors. Und jetzt wollen wir das unbedingt laufen lassen und dann gibt es ein großes Problem. Chrome OS läuft nämlich irgendwie nicht in VMware. Also es gibt, wie gesagt, sogar dieses Skript, was das eigentlich automatisieren sollte, ein extra VMware-Image zu erstellen. Also unter VMware Fusion lief es bei mir überhaupt nicht. Also ich habe da sämtliche Anstrengungen unternommen und das galt auch für einige, also im Internet gab es auch einige ähnliche Stimmen. Also wenn da jemand irgendwie neuere Informationen hat oder irgendeine Möglichkeit, wie es geht, darf er sich gerne melden. Aber ich hab's leider war es mir in der VMware nicht möglich, dann das so zum Laufen zu bringen. Damit übergebe ich auch mal wieder.
Genau. Nachdem wir jetzt das Ganze installiert haben, konnten wir uns dann, also es hat wie gesagt ein bisschen länger gedauert, dann konnten wir uns aber auf das eigentliche Testen konzentrieren und einen Monat wirklich nur mit diesen Geräten unterwegs sein und alles Mögliche damit ausprobieren. So, der Monat ist jetzt vergangen und natürlich stellt man sich eine Frage, was geht denn überhaupt? Was kann ich mit diesem Chrome OS anfangen? Und als allererstes, ganz wichtig, Angry Birds funktioniert. Jeder weiß, jede ernstzunehmende Plattform heutzutage kann irgendwie Angry Birds. Und natürlich geht auch noch ein bisschen mehr als Angry Birds. So ziemlich jede Anwendung, die man sich so vorstellen kann, als Endanwender und nicht professioneller Anwender, funktioniert einwandfrei. Man kann da so seine Folien erstellen, seine Vortragsfolien. Man kann irgendwie seine Nachrichten lesen, seine Notizen machen, seinen Kalender verwalten, Videos gucken. Eigentlich alles, was einem einfällt. Ich selber bin Webentwickler und ich war ganz erstaunt, dass man als Webentwickler sogar einige gute Webanwendungen findet, wie beispielsweise Cloud9, mit denen man schon arbeiten kann und die einem eigentlich alles einfacher machen. So. Als normaler Anwender hat man, wie gesagt, erstmal keine Probleme, solange es sich so auf so normale Sachen beschränkt. Jan selber macht Musik und es gibt sogar eine Vielzahl von Musik-Apps, mit denen man auch schon spielen kann. So, jetzt natürlich die große Frage, das klingt ja soweit ganz gut, was geht denn nicht so? Und womit man mich auf jeden Fall einmal in den Wahnsinn getrieben hat, war eine einfache Aufgabe, könnte man denken, nämlich installiere WordPress auf einen FTP-Server. So, mit meinem normalen Computer wäre das alles kein Problem gewesen. Dann würde ich einfach mir das WordPress-Bundle runterladen, entpacken und dann den Ordner per Drag and Drop irgendwie auf mein FTP-Programm ziehen und dann würde es hochgeladen werden. Das geht leider nicht so wirklich. Es gibt zwar einige FTP-Web-Anwendungen, allerdings erlauben die mir nicht, ganze Ordner hochzuladen auf einmal, sondern nur einzelne Dateien. Das heißt, wenn man dann so ein Bundle hat wie WordPress, dann muss man irgendwie die Ordner alle per Hand anlegen und jede Datei einzeln von mehreren hundert auf diesen Server schieben. Das macht überhaupt keinen Spaß und dauert mehrere Stunden. Also, wenn irgendjemand mir sagen kann, ob es da eine bessere Lösung gibt, dann wäre ich sehr dankbar. Ich habe keine gefunden. Und das ist so eine Sache, die überhaupt noch nicht geht. So, es gibt noch so ein paar weitere Probleme, die man dann bemerkt hat währenddessen. Zum einen, das, was sofort gesagt wurde und jeder geschrieben hat und was eigentlich offensichtlich ist, wenn man ein Betriebssystem nutzt, was Webanwendungen einsetzt, dann sollte man damit immer online sein. Ist ein bisschen doof, wenn man nicht online ist, weil dann geht irgendwie auch fast gar nichts, bis auf so ein paar Ausnahmen. So, wenn man dann im ICE sitzt, also man vergisst das immer mal wieder, aber wenn man dann zum Beispiel im ICE sitzt, dann wird das schon schwer, da irgendwie so ein bisschen zu arbeiten und was zu machen und zu programmieren. Oder wenn man gerade mal in einem anderen Land ist, unterwegs und dann gerade keinen Tethering-Vertrag, also keinen Mobilfunkvertrag hat und keine mobilen Daten hat. Weiterhin haben wir so gesetzliche Probleme, das war der Punkt, den ich anfangs angesprochen hatte, mit dem Kontrollverlust und so dieser Datensicherheit. Man weiß nicht genau, wo liegen meine Sachen, in welchem Land liegen die, unter welches Gesetz fallen die. Irgendwie ist das auch noch nicht so super. Dann gibt es irgendwie so ein paar Standards, die irgendwie mal etabliert werden müssten, zum Beispiel, wie die Speicherung funktioniert. Es ist zwar schön, dass ich meine Daten in einer Webanwendung anlegen kann, und da benutzen kann und in einer anderen Webanwendung welche anlegen kann und benutzen kann. Aber manchmal möchte ich ja irgendwie, dass die miteinander kommunizieren. Dann möchte ich mir ein Bild malen oder ein Bild erstellen und dann möchte ich das hinterher auf mein FTP-Programm kriegen. Das geht im Moment nur über Umwege und da wäre es sehr wünschenswert, mal ein Protokoll, ein standardisiertes zu finden, womit Webanwendungen untereinander irgendwie diesen Datenaustausch regeln können. Wir haben jetzt vor kurzem die Ankündigung oder beziehungsweise die Einführung von Google Drive gehabt, die jetzt schon so eine Schreib- und Lese-API bieten, aber im Moment, oder Dropbox beispielsweise macht das ja auch, aber im Moment hat irgendwie jeder Anbieter so sein eigenes Protokoll und seine eigene API, gegen die man programmieren muss. Das ist auch noch suboptimal. Und dann jetzt der nächste große Punkt, der ein ganz tolles Problem ist, vor kurzem, vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, hat Google so gezeigt, wie die neue Version von Chrome OS aussieht. Und auf einmal musste man feststellen, die haben sich verabschiedet von diesem Konzept, ein Browserfenster und es gibt ein paar Tabs und das war's. Und haben jetzt wieder ein Desktop-Betriebssystem. Das heißt, sie haben wieder so Icons und Symbole und dann kann man klicken und kann die Fenster verändern und in der Größe verschieben. Und irgendwie war es genau das, wovon sie weg wollten. Das heißt, sie scheinen ihr eigenes Konzept so ein bisschen aus den Augen verloren zu haben. Genau. Und zu welchem Ergebnis sind wir dann also gekommen? Die Technik existiert bereits, eigentlich das gleiche Fazit, wie wir eben schon gehabt haben. Es muss allerdings noch ein bisschen verbessert werden und zu Ende gestellt werden. Wie gesagt, HTML5 beispielsweise ist noch ein Work in Progress. Der Großteil der Anwendungsfälle ist abgedeckt. Die modernen Browser funktionieren eigentlich ganz gut. Also wenn man so einen aktuellen Google Chrome oder so hat, dann funktioniert das ohne Probleme. Aber bei älteren Browsern hat man da hin und wieder wirklich miese Darstellungsfehler oder kann es teilweise auch überhaupt nicht benutzen. So, und das Fazit zu unserer Frage, wandern native Anwendungen ins Web, ist, ja, sie wandern auf jeden Fall ins Web. Sie sind eine ernstzunehmende Konkurrenz für native Anwendungen und vor allem, es wird schwer für native Anwendungen, sich in Zukunft zu behaupten. Denn bald sind wir, also wenn ein Kunde keine Installation mehr machen muss, keine Updates und keine Backups, dann wird er das sicherlich und alles fehlerfrei funktioniert, dann wird er das sicherlich den nativen Anwendungen vorziehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Damit wären wir durch. Und hier haben wir noch einmal den Developer, also den Install-Guide und den Artikel, von der wir die Grafik bekommen haben, beziehungsweise die Seite. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für diesen Vortrag. Ich denke, es gibt einige interessante Möglichkeiten, die vielleicht ins Web wandern könnten. Gibt es von eurer Seite noch Fragen oder vielleicht Anregungen, was in Zukunft ins Web wandern könnte? Okay, dann ist eine Frage. Gehst du kurz zum Mikro?
Ich habe eine Frage, ich muss jetzt einfach mal stellen. Wie ist denn das mit Drucken? Kann man mit dem Chrome OS drucken?
Ja, super Frage. Anfangs ging es nicht und vor kurzem hat Google sein eigenes Druckprotokoll irgendwie gemacht. Wenn man dann das Chromebook auf hat und da gibt es sogar eine Einstellung drucken und dann drückt man da drauf und dann steht da irgendwie so ein Google Webprint-Protokoll oder so. Ich muss zugeben, ich habe in der Zeit selber nichts gedruckt, aber es sah so aus, als gäbe es was aber nicht wirklich so gut funktioniert. Also mit dem normalen Home-Drucker wird es, denke ich mal, nicht funktionieren. So ein bisschen wie AirPrint.
Es gibt ansonsten auch mittlerweile Cloud-Drucklösungen, die, denke ich mal, da vielleicht integriert werden, sodass die Drucker sich dann auch im Internet anmelden und Google dann jederzeit auf jedem x-beliebigen Drucker drucken könnte. Also auch das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man dann aus der Ferne quasi den Druckjob doch wieder nach lokal zurückgeliefert bekommt. Möglichkeiten gibt es da auf jeden Fall, ja. Ich komme vorbei.
Mich interessiert, gibt es denn SSH-Clients für den Browser?
Ja, gibt es schon. Also wenn man in diesen Chrome Web Store geht und dann ist übrigens super, um zu gucken, gibt es irgendwas oder nicht. Einfach mal, oder wenn man generell überlegt, diesen Schritt zu wagen, einfach mal einen Google Chrome Browser holen, dann in den Web Store gehen und den Suchbegriff eingeben, beispielsweise SSH. Dann kriegt man schon eine Liste und hat relativ schnell ein Gefühl dafür, was schon geht und was noch nicht.
Wie funktioniert das dann mit SSH und der Cloud? Überträgt man seine SSH-Keys an Google und nutzt die von dort oder hat man die immer noch lokal?
Ich denke, also es gibt auf jeden Fall noch einen einzigen Ordner, in dem man auch Sachen speichern kann, so. Also es gibt keinen Unterordner, aber man kann diese Keys auf jeden Fall ablegen, also das geht schon. Aber es gibt halt nur diesen einen Ordner.
Gibt es sonst noch Fragen? Ich komme mal eben rum.
Wie ist das denn mit externen Medien, also USB-Sticks oder externe Festplatten oder irgendwie so?
Es gibt, wie gesagt, diesen einen Ordner und es hat sogar USB. Und man kann jetzt so externe Speichermedien wie eine SD-Card oder einen USB-Flash-Drive anschließen oder eine Festplatte und kann darauf zugreifen. Das ist noch nicht immer, aber ich denke mal, seit einem Jahr oder einem halben Jahr ungefähr gibt es die Möglichkeit, auch zu lesen von solchen Geräten. Das heißt, man kann seine Fotos dann nehmen und dann auch in die Cloud schieben. Also es geht.
Gibt es sonst noch Fragen?
Ja. Programmieren was? In welcher Programmiersprache und welchem Editor?
Also ich selber programmiere Node.js und JavaScript. Also JavaScript auf dem Server und auf dem Client. Und da gibt es zum Beispiel die Cloud9-IDE. Und das ist eine Entwicklungsumgebung, die in JavaScript geschrieben ist für JavaScript-Entwickler. Also das heißt, das funktioniert. Aber es gibt auch andere Sachen wie, ich glaube, es heißt PHP Anywhere. Das funktioniert auch so. Die meisten dieser Clients haben dann so einen Editor im Web und eine Verbindung zu einem FTP-Server. Das heißt, man hat dann als Verzeichnis quasi sein FTP-Verzeichnis, in dem man dann bearbeiten kann und dann in einem anderen Fenster quasi den Texteditor, in dem man dann programmieren kann. Und Cloud9 hat zum Beispiel den Vorteil, dass man direkt mit Git zusammenarbeiten kann und auch mit Git hochladen kann und da dann direkt die Sachen bearbeiten kann.
Also ich glaube, ich glaube, das gilt aber vor allem halt natürlich auch für webbasierte Programmiersprachen. Ja. Das andere kann man natürlich workaround-mäßig über einen SSH-Client dann wieder machen, aber das ist natürlich dann ein bisschen am Ziel vorbei. Also das stimmt schon. Also so die normalen alten Programmiersprachen, aber das ist ja auch so Ding der Entwicklung, dass die dann ja eigentlich, wenn man das konsequent weiterverfolgt, komplett aussterben würden. Also
so. Das ist nicht komplett aussterben, aber die Idee ist halt schon. So, das Erste, woran ich jetzt auch gedacht habe als Webentwickler, wenn man programmieren hört, dann an Entwicklung fürs Web und deswegen. Also SSH-Client wäre dann die Möglichkeit.
Wie updatet ihr denn das System im Grunde? Also compilt ihr das jedes Mal neu oder gibt es irgendwie interne Updates? Weil der Kernel und Chrome muss ja im Grunde abgedatet werden.
Genau. Die Updates von dem selbst installierten System haben wir eigentlich gar nicht gemacht, sondern wir haben uns irgendwann, also wir haben einmal das installiert und uns so ein Chromebook auch zugelegt. Also wir hatten beide Geräte, einmal ein normales und dann unser MacBook Air System quasi. Und das MacBook Air System haben wir nicht geupdatet. Das Chrome OS auf dem Gerät selber sagt immer, hier, es gibt ein Update und will sich installieren. Also, genau. Leider keine Ahnung.